NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Oktober 1967. Der Weltraumvertrag tritt in Kraft.
Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Unendliche Begehrlichkeiten.
Die Asteroiden in Erdnähe bestehen zu 30% aus Metall.
Der Weltraum.
Unendliche Gefahren.
Was würden Sie, verehrte Hörer, tun, wenn Ihnen irgendwann in den nächsten Tagen während des wohlverdienten Urlaubs ein Bruchstück des amerikanischen Raumlabors Skylab auf Ihr Automobil fiele und eine kräftige Beule hinterließe?
Dagegen kann man als solches technisch nichts machen.
Dr. Markus Schladebach, als erster Europäer hat er eine Lehrbefugnis für Luft- und Weltraumrecht.
Das ist ein großes Problem, was wir seit Anfang der 60er Jahre haben, dass sogenannter Weltraumschrott eine ernste Gefahr für die Menschheit darstellen und Metallteile, die gerade nicht verglüht sind in der Erdatmosphäre, dem einen oder anderen dann auf den Kopf fallen.
40 bis 50 Mal pro Jahr treten Trümmer aus dem Weltraum in die Atmosphäre ein. Was wenig ist, denn laut Angaben der ESA schwirren alleine rund 20.000 Teile, die größer als 10 cm sind, um die Erde. Allzeit bereit zum Absturz.
Wir hoffen, dass das eben nicht hier am Berliner Gendarmenmarkt passiert. Das ist aber an verschiedenen Stellen, meinetwegen in Brasilien passiert, in einem kleinen Dorf, wo dann plötzlich ein Stück einer alten, ausgedienten Raketenstufe in einem Baum am Marktplatz dieses kleinen Dorfes hängen blieb.
Und dann? Wer ist schuld? Wer haftet? Wer zahlt den Schaden?
Haftbar machen kann man an sich den Staat, der diesen Weltraumgegenstand gestartet hat. Er trägt die völkerrechtliche Verantwortlichkeit, dass durch seine Handlungen, auch im Weltraum, keine Schäden auftreten. Allerdings ist das große, rein praktische Problem, dass man diesen Weltraumgegenstand dann möglichst zuordnen muss. Und diese Zuordnung kann dann oftmals nicht mehr stattfinden, weil wir eben noch verglühte Teile haben, an denen keine konkrete Flagge oder kein sonstiges Hoheitszeichen, kein Registrierungszeichen prangt, mit dem dann natürlich eine Zuordnung zu dem Startstaat möglich wäre.
Brücke an Captain Kirk. Wir haben das Objekt jetzt im Beambereich, Sir. Es hat nur einen Durchmesser von ungefähr 1 Meter. Wir könnten es ja an Bord holen, wenn Sie es riskieren wollen, Captain.
Sputniks and Mudniks flying through the air. Sputniks and Mudniks flying everywhere. They're so ironic. Are they atomic? Those funny missiles have got me scared.
Beide Großmächte haben Ende der 50er Jahre besonders viel Geld, aber auch sonstiges Know-how da hineingesteckt, den ersten Gegenstand überhaupt in den Weltraum zu bringen.
Until 2 days ago, that sound had never been heard on this earth. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik. The first man-made satellite as it passed over New York earlier today.
1957 schocken die Russen die USA mit ihrem Sputnik.
Ein eher fußballgroßer Satellit. Ein zweiter Schock, der den Amerikanern sehr tief in den Gliedern saß, war die erste Erdumrundung durch einen Menschen.
Und unter dem Jubel der Moskauer, meine Hörer, verlässt Juri Gagarin, Major Juri Gagarin, allein die Maschine. Beifall für den Helden des Tages, Juri Gagarin.
Und hier war nun die Frage, wie soll auf diese technischen Neuerungen reagiert werden?
Roter Alarm. Wir stehen uns gegenüber. Noch hat niemand auf den anderen gefeuert.
Man kann auf viele Weisen reagieren. Man kann sozialwissenschaftlich reagieren, man kann philosophisch reagieren, man kann aber auch juristisch reagieren.
Bereits 1958 gründet sich bei den Vereinten Nationen ad hoc ein Komitee, das wenig später zum offiziellen Weltraumausschuss der UN wird. Er soll für die friedliche Nutzung des Weltraums einen Rahmen schaffen.
Zwar das übereinstimmende Interesse der raumfahrtinteressierten Nationen Anfang der 60er Jahre, dann zu einer Regelung zu kommen über die Nutzung und Erforschung des Weltraums.
Dort ist etwas, Captain, und es kommt auf uns zu.
Könnten Meteoriten sein.
Nein, es ist etwas anderes. Mit Meteoriten hat es nichts zu tun.
Anfang der 1960er Jahre herrscht kalter Krieg unter den Völkern. Die Sowjets und die Amerikaner rüsten auf, sind nicht gerade dafür bekannt, sich gegenseitig auch nur einen Millimeter zu trauen. Aber beide wollen tiefer ins Weltall vordringen und beide wollen sich dabei nicht in die Quere kommen.
We set sail on this new sea, because there is new knowledge to be gained.
John F. Kennedy im September 1962.
Wir hissen die Segel auf diesem neuen Meer, denn es gilt, neues Wissen zu erlangen und neue Rechte zu gewinnen. Und sie müssen für den Fortschritt und den Nutzen aller gewonnen werden. Ich bin überzeugt, dass der Weltraum erforscht und beherrscht werden kann, ohne das Feuer des Krieges anzuheizen, ohne die Fehler zu wiederholen, die der Mensch bei der Eroberung unserer Erde gemacht hat. Es gibt bislang keinen Unfrieden, keine Vorurteile und keine nationalen Konflikte im Weltraum. Bis jetzt.
There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet.
Und dieses bis jetzt sollte auch in Zukunft so bleiben. Besonders die USA und die UdSSR hatten sowohl starke nationale Interessen als auch starkes Interesse an einer internationalen Regelung.
Die Hauptkonfliktlinien bestanden natürlich darin, dass man jegliche Hoheitsrechte für die Staaten, die dann in den Weltraum fliegen konnten, nach Möglichkeit ausschließen wollte. Darauf konnte man sich aber interessanterweise doch schneller einigen als gedacht. Es ging insbesondere dann auch darum, dass kein Staat irgendwelche Hoheitsgewalt beanspruchen kann. Es ging darum, dass man natürlich auch schon den Mond mit einbezog, der ja Mitte der 60er Jahre zunächst noch keine ganz echte Rolle spielte. Aber es war dann doch interessant, dass man über Fragen auch der Demilitarisierung, also der Frage, dass man eine Militarisierung gar nicht erst zulässt, doch vergleichsweise schnell Konsens fand und deshalb diesen Vertrag, und das ist für einen völkerrechtlichen Vertrag sehr, sehr beachtlich, doch innerhalb von 4 oder 5 Jahren weitestgehend dann im Konsens zustande bringen konnte.
Ladies and gentlemen, I'm very glad to see you again.
August 1966, Arthur Goldberg, Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, lädt zu einer Pressekonferenz.
My general observation is one of a feeling of progress.
Optimistisch zeigt er sich, spricht von Fortschritten und Annäherung. Sehr geschäftsmäßig gehe man miteinander um und, sehr wichtig für solche Verhandlungen, alle Seiten würden nehmen und geben.
Give and take on all sides.
Es war auffällig, wie schnell man sich tatsächlich auf wesentliche Dinge einigen konnte, dass man also eine Art Grundkonsens gefunden hatte, der sich dann auch in eher sehr großen Begriffen, Erbe der Menschheit, Sache der ganzen Menschheit, ausdrückte und dass man sich da doch gerade durch diese sehr großen Formulierungen zügig einigen konnte, was heutzutage bei völkerrechtlichen Verträgen eher die Ausnahme ist.
It was January 27.
In Washington, Moskau und London wird der Weltraumvertrag im Januar 1967 unterzeichnet. Am 10. Oktober, heute vor 50 Jahren, tritt er in Kraft.
Representatives of 60 nations arrived at the White House to sign a treaty barring military weapons from outer space. Someday, President Johnson remarked, cosmonauts and astronauts will meet on the surface of the moon, not as warriors, but as brothers.
Nicht als Krieger, sondern als Brüder werden sich eines Tages Kosmonauten und Astronauten auf dem Mond begegnen, lobt US-Präsident Johnson das Abkommen.
Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper.
Der Weltraum gehört niemandem und allen zugleich. Es ist eine interessante Doppelfunktion, die sich auch im Artikel 1 des Weltraumvertrags niedergeschlagen hat. Er wird rechtlich als gemeinsames Erbe der Menschheit bezeichnet. Und das bedeutet, dass er eben allen Staaten zusammengehört, aber keinem Staat spezifisch.
In 17 Artikeln wird festgelegt, das All und die Himmelskörper unterliegen dem Völkerrecht. Niemand kann und darf sie sich aneignen. Waffen und deren Erprobung sind verboten, ebenso Verschmutzung und die Verfolgung nationaler Interessen. Dort oben gilt das Gebot der Zusammenarbeit. Raumfahrer sind Boten der Menschheit. Jeder soll und muss ihnen in Notlagen helfen, im Himmel wie auf Erden.
Welch himmlischer Vertrag! Keine Zukunftsmusik, kein Science-Fiction,
Luna Industries ist weltweit Anbieter Nummer 1 für saubere Energie und das allein dank hart arbeitender Menschen wie Ihnen.
The year 2038, a world of intergalactic corporations, a world of shrinking resources.
Die Ausbeutung von Bodenschätzen insbesondere ist auch derzeit ein ganz, ganz hochaktuelles Thema.
Wir haben eine Transporthülse fertig. Ich gehe mal raus und fange sie ein.
Okay, Sir.
Wie wir wissen, sind Bodenschätze endlich auf der Erde und die Weltgemeinschaft muss sich Gedanken machen, wo sie möglicherweise später ihre Bodenschätze herbekommt. Und da sind eben interessante Projekte jetzt überlegt worden, wie man möglicherweise Bodenschätze vom Mond auf die Erde bringt.
Was bis vor wenigen Jahren fantastische Filmvisionen waren, wird heute an der Börse gehandelt. Weltweit planen Wirtschaftsunternehmen das Graben im All. Asteroid Mining mit Maschinen wie dem Harvester, Rockpuller und Fuel Processor. Fliegende Roboter, die Treibstoff gewinnen, Steine zertrümmern und Asteroiden ausbeuten sollen.
Every little boy and every little girl knows the experience of looking up into the night sky.
Jeder kleine Junge, jedes kleine Mädchen kennt die Erfahrung, in den Nachthimmel hinaufzuschauen, in die Sterne und sich zu fragen, was ist da draußen? Das ist das Wunder, das Mysterium hinter dieser kollektiven Bemühung, mit der wir uns beschäftigen.
Im Mai dieses Jahres, das Weltraumunterkomitee des US-Senats lädt zu einer Anhörung. Vorher hat die Trump-Administration schon mal bei der NASA ausloten lassen, wie lohnend es sei, kommerziell auf dem Mond nach Bodenschätzen zu schürfen. Der technische Fortschritt macht es möglich. Die Gier ist erwacht.
Ich habe keine Zweifel, mit einer starken nationalen Weltraumpolitik, die den USA weiter die Führungsrolle im All zusichert, werden die gleichen Jungen und Mädchen in nicht allzu ferner Zukunft in den Mond schauen, zum Mars, zu Amerikanern, die auf diesen Oberflächen herumlaufen, vielleicht sogar dort leben und neue Möglichkeiten entdecken, die sich der Geist kaum vorstellen kann.
That's what this hearing is all about.
Aber nicht nur die USA greifen nach den Sternen und ihren Schätzen. Im Juli 2017 hat Luxemburg als erstes europäisches Land den Bergbau im Weltraum per Gesetz geregelt. Ein netter Versuch, sagt Jurist Markus Schladebach.
Meine Antwort darauf ist ganz klar nein, wir dürfen es nicht, denn eine solche Regelung, die es ermöglicht, dass Bürgern, meinetwegen aus Luxemburg oder den USA, das Recht zusteht, Bodenschätze, die sie auf welche Weise auch immer erhalten haben, sich anzueignen, würde sehr, sehr klar gegen das Aneignungsverbot des Artikel 2 des Weltraumvertrags verstoßen. Es kann also hier keinen eigenen Abbau geben, dass man sich diese Dinge selber zueignet, sondern sie müssen dann sozialisiert werden, also nach Möglichkeit auf alle verteilt werden.
Eine klare juristische Ansage, der sich aber längst nicht alle beugen wollen. Nicht alle Staaten und auch nicht alle Erdenbürger. Bereits Mitte der 1990er Jahre kam der US-Amerikaner Dennis Hope auf eine lukrative Idee.
Er hat sich Zertifikate einfallen lassen, in denen er für etwa 30 US-Dollar pro Zertifikat dann Grundstücke auf dem Mond und neuerdings auch auf dem Mars verkauft, auch an Leute, bei denen man denken könnte, dass die diesen Schwindel durchschauen. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Und deshalb sagt er, er sei ein sehr reicher Mann, weil er diese Mondzertifikate verkauft.
Das Ding ist mit Vorsicht zu genießen.
Meldung an die Brücke. Alarm für alle Decks.
Und Alarm auch für den Weltraumvertrag. Wenig Beachtung findet sein 50-jähriges Jubiläum, obwohl er ein großer Wurf im Völkerrecht ist. Eine Magna Carta, die allen Erdenbürgern und allen Nationen, selbst denen, die es sich finanziell nicht leisten können, ihren Anteil am Weltall garantiert.
Es scheint, als würden manche Nationen und Firmen das gerne vergessen machen wollen, um befreit vorstoßen zu können in die unendlichen Weiten. Und nur zum eigenen Nutzen.
Was ist das hier für ein Saustall an Bord Nummer 1? Sind wir startklar oder nicht?
Alle Decks sind bereit, Sir.
Beschleunigen.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an den Weltraumvertrag, der heute vor 50 Jahren in Kraft trat. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.